Sharon Gallow Brown schreibt in ihrem Roman Spuren deines Lichts über Wren, eine junge Sozialarbeiterin, die sich gegenüber so viel Not und Leid in der Welt und auch in ihrer direkten Umgebung nicht mehr zu helfen weiß. Die Kunst von Vincent van Gogh berührt ihr Herz und sie erlebt ihn als Gefährten im Leid. In seiner Kunst erkennt sie ihren Schmerz, aber auch neue Spuren des Lichts. Sie erlebt, wie sie neuen Halt finden kann, trotz all dem Leid. Aber nicht nur van Gogh, auch Jesus lernt sie als Gefährten im Leid kennen. Und immer wieder begegnen ihr neue Gefährten im Leid. Wren lernt, anderen Menschen im Leid zu begegnen und auch selber durch Kunst Hoffnung zu schenken. Ich bin Brit Bergen und begrüße Sie zur letzten Folge eines Hörbuchs mit dem Schwerpunkt Depression, das uns sicherlich an vielen Stellen aufgerüttelt und bewegt hat. Mag das Thema zunächst befremdlich gewirkt haben, durften wir inzwischen erkennen, welche Chancen auch in einem solchen Schicksal verborgen sind. Dazu gehört auch die Tiefe der Beziehungen, die Wren leben darf, zu ihrer Tante, Kollegen oder auch ihrer Pastorin. Die Charaktere werden detailliert und so lebendig dargestellt, dass der Leser schnell das Gefühl hat, sie persönlich zu kennen. Doch in der letzten Folge lernen wir noch einmal eigenartige Menschen von einer ganz anderen Seite kennen. Es liest Tobias Schuffenhauer.
Klopf, klopf, rief eine Stimme von der Tür zu ihrem Atelier. Als Wren sich auf ihrem Hocker umdrehte, erblickte sie Mara, gekleidet in hellem Türkis und leuchtendem Orange. Vincent hätte die Farben geliebt, die sie trug. Hallo, Mara. »Hallo, deine Tante sagte, ich würde dich hier finden«, sie deutete auf die Staffelei. »Ich will dich nicht stören.« Wren erhob sich von dem Tisch, an dem sie sich wieder einmal in die Auferweckung des Lazarus vertieft hatte. »Kein Problem, du störst mich nicht.« Mara trat ein und schloss Wren fest in die Arme. »Ich habe dich nicht mehr gesehen, seit dein Freund...« »Es tut mir so leid, Wren. Das muss alles schrecklich für dich sein.« »Danke.« Mara trat zurück und blickte sie mitfühlend an. »Manchmal kann man nichts anderes sagen, als dass diese Welt großer Mist ist. Aber wie gut, dass das nicht alles ist.« Das war eine gute Umschreibung. »Am Samstag halten wir hier einen Gedenkgottesdienst. Hannah hat ihn vorbereitet. Wenn du möchtest, ich meine, du kanntest Casey ja eigentlich gar nicht, aber...« »Oh, Liebes, ich würde gern kommen, aber ich fahre zur Geburt der Zwillinge nach Texas, falls sie sich an den Zeitplan halten.« »Ach, das ist ja schön. Das freut mich für dich.« »Danke. Aber Hannah wird das sicher ganz toll machen. Klingt das irgendwie seltsam? Sie wird es ganz toll machen und das in Bezug auf einen Gedenkgottesdienst? Entschuldige bitte.« »Nein, schon gut. Ich weiß ja, was du meinst.« Mara deutete erneut auf die Staffelei. »Hast du das gemalt?« Wren schaute über die Schulter auf das letzte Bild, das sie gemalt hatte, den dunklen Wirbel aus Blau und Violett, mit dem sie ihre Angst und Traurigkeit zum Ausdruck gebracht hatte, während sie auf eine Nachricht von Casey wartete. »Ja.« »Oh, das gefällt mir. Es war doch nur ein Wirbel von Farben, nichts Besonderes, nichts Leuchtendes darin, nur ein Ausdruck ihrer Gefühle.« »Wirklich?« »Oh, ja.« Mara trat näher an die Staffelei. »Ist es in Ordnung, wenn ich es herunternehme?« »Sicher.« Mara nahm das Bild von der Staffelei. Sie drehte es erst zur Seite und schließlich ganz um. »Ja, das dachte ich mir schon«, sagte sie, bevor sie es wieder auf die Staffelei zurückstellte. »Du hattest es falsch herumstehen, siehst du?« Sie schob ihren Ärmel zurück. Zum Vorschein kam das Tattoo eines Auges. »Ich habe mir das vor langer Zeit stechen lassen. Es soll mich daran erinnern, dass Gott über mir wacht, genau wie in deinem Bild.« Wren starrte es verblüfft an. Mara hatte recht. Das war kein Wirbel oder schwarzes Loch. Es war ein gütiges, wachsames Auge. »Das habe ich gar nicht gesehen«, murmelte Wren. »Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast.« Mara lachte und tippte an ihre Stirn. »Nun ja, manchmal funktioniert die alte Kiste noch.« Sie nahm das Bild erneut zur Hand. »Wie wirst du es nennen?« »Ich habe keine Ahnung.« »Es muss einen Namen bekommen. Du musst dir einen ausdenken.« Sie reichte es Wren und sah auf die Uhr. »Ich muss zur Arbeit zurück, aber wenn ich aus Texas wieder da bin, sollten wir mal zusammen zum Mittag essen oder einen Kaffee trinken oder so etwas, okay? Natürlich nur, wenn du möchtest.« »Ja, sehr gern, vielen Dank.« Mara legte die Hand auf Wrens Schulter. »Und du malst weiter, ja? Wenn ich wieder da bin, möchte ich etwas Neues von dir sehen. Vielleicht etwas mit Jesus.« »Oh, ich glaube nicht, dass ich gut genug bin, um ihn zu malen.« Mara lächelte sie an. »Wenn du dich da mal nicht täuschst.« »Vielleicht gehen meine Gedanken dazu ja in die falsche Richtung«, sagte Wren zu Kit, als sie am Abend vor dem Regal mit Malutensilien standen. »Was meinst du?« »Ich habe versucht, mir die Kreuzwegstationen in Farben und Symbolen vorzustellen, weil ich der Meinung war, dass ich Szenen mit Jesus nicht malen kann. Aber vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken, vielleicht muss ich nur den gleichen Ansatz wählen wie bei meinen Porträts. Ich muss die grundlegenden Linien finden, um das Wesen einzufangen, verstehst du? Vielleicht muss ich gar nicht mal Farben verwenden, zumindest nicht am Anfang, sondern es aussehen lassen wie eine Skizze in Schwarz oder Grau.« »Mir gefällt diese Idee«, sagte Kit. »Wenn du das Gefühl hast, dass es das Richtige für dich ist?« »Ich weiß es nicht. Aber ich könnte es doch ausprobieren und sehen, wo das hinführt, richtig? Ohne Druck.« Wren nahm eine Tube Grau vom Regal und trat schnell zur Seite, damit eine Frau mit zwei Kindern am Nachbarregal nach den Zeichenblöcken greifen konnte. Als die Frau sich bei ihr bedankte, trafen sich ihre Blicke und Wren spürte, wie sie errötete. »Monika«, starrte sie unbehaglich an, bevor sie sich wieder abwandte. Kein Grund für eine verräterische Unterhaltung oder erklärende Worte. Sie waren zwei Fremde, deren Wege sich beim Einkaufen zufällig kreuzten, nicht zwei Frauen, die eine gemeinsame Erfahrung in einer psychiatrischen Klinik gemacht hatten. »Meine Mädchen zeichnen so gern«, erklärte sie, wobei sie den Blick abgewandt hielt. »Nicht wahr, ihr zwei?« Beide nickten, und eine von ihnen sagte, »Mami bringt uns das bei.« »Was für eine tolle Mama«, bemerkte Wren. Und Monika erwiderte, »Danke.« Wren blickte ihnen nach. Beide Mädchen klammerten sich an dem Mantel ihrer Mutter fest. Als Monika um die Ecke bog, schaute sie noch einmal kurz zurück und lächelte schüchtern. Wren nickte ihr ermutigend zu. »Bist du soweit?« Wren betrachtete die Malutensilien in ihrem Einkaufswagen, dann drückte sie Kits Hand. »Ich bin soweit.« Kapitel 40. Am Samstag brachte der Blumenhändler die Sonnenblumen zur Kapelle des Einkehrzentrums. Wren stellte die Vasen zu beiden Seiten ihres Lieblingsfotos von Casey auf, ein Foto, das ihn mit seiner Kamera in der Hand zeigte, seine Inspirationsmütze auf dem Kopf. Sein Lächeln war strahlend und aufrichtig. Dann stellte sie ihr Bild von dem Hahn auf die Staffelei. Der Kamm hatte die Farbe von Caseys Haaren. Casey, das wusste Wren, hätte sich darüber gefreut. Einige seiner Freunde aus dem College kamen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Zwei von ihnen rochen nach Marihuana. In einem kleinen Halbkreis setzten sie sich um das Bild von Jesus am Kreuz, und Hannah las aus der Bibel vor. »Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich sind, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden.« Hannah sprach über Caseys Hoffnung und darüber, dass er die Stelle des Philipperbriefes besonders gemocht hatte, in der Paulus davon spricht, dass wir das Alte hinter uns lassen und weitergehen sollen, dass wir in Christus gefunden werden, dass wir uns Gerechtigkeit nicht aus eigener Kraft erarbeiten können, indem wir die Gesetze einhalten. Für Paulus sei wichtig gewesen, dass Gott uns gerecht spricht, als Geschenk an alle, die an Jesus Christus glauben. »Casey war nicht vollkommen«, sagte Hannah, »das ist keiner von uns. Aber als junger Mann beschloss er, sein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Und so gut er konnte, ging er weiter, im Vertrauen darauf, dass Jesus ihn angenommen hatte. Wir vertrauen darauf, dass Casey zu Jesus gehörte, dass er das Geschenk des Lebens Christi durch den Glauben angenommen hatte. Und dass ihm auch die Auferstehung zuteil geworden ist, die Jesus allen verspricht, die an ihn glauben. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod, egal welcher Art, hat niemals das letzte Wort. In Christus ist der Tod besiegt worden. Der Tod wurde vom Leben verschlungen. Wren lehnte ihren Kopf an Kits Schulter. Kit legte den Arm um sie. Casey wusste um seine Zerbrochenheit, sagte Hannah, und mit Wrens Erlaubnis las sie den Brief vor, den er ihr hinterlassen hatte. Jesus versprach dem Verbrecher am Kreuz, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vielleicht, fuhr Hannah fort, können wir alle uns an die Stelle des Verbrechers setzen, wie Casey es getan hat, und die gute Nachricht für uns selbst in Anspruch nehmen. Ja, sagte einer seiner Freunde, das ist cool. Einen Augenblick war Hannah aus dem Konzept gebracht, aber als noch ein weiterer von Caseys Kifferfreunden seine Begeisterung zum Ausdruck brachte, sprach Hannah ein Gebet mit ihnen, indem sie Jesus ihr Leben anvertrauten. Am Ende konnte Wren Casey lachen hören, ein schallendes, von Herzen kommendes Lachen, in dem keine Dunkelheit mitschwang. Geschafft, hörte sie ihn sagen, und sie lachte ebenfalls. Sie hat es geschafft, sagte Jamie am Samstagnachmittag zu Dylan. Gott sei Dank. Was denn? Fragte Zoe, die am Tisch saß und malte. Zoe Noel, ermahnte Dylan sie, wenn Mami und Papa sich unterhalten. Das hier, sagte Jamie und klickte ein Foto auf ihrem Telefon an. Schau dir nur mal den Hahn an, den Wren gemalt hat. Ist der nicht schön? Zoe hielt inne und schaute sich das Foto genau an. Sieht aus wie ein Mann. Das ist ein Mann, sagte Dylan. Hähne sind männlich. Nein, er sieht aus wie ein Mensch, wie ein Mann, der singt. Jamie vergrößerte das Foto auf dem Display. Zoe hatte recht. Der Hahn hatte tatsächlich menschliche Züge. Sein Kopf erinnerte an das Profil eines bärtigen Mannes. Du hast ein gutes Auge, Soso. Jamie würde Wren mal fragen, ob das Absicht gewesen war. Und alles andere lief gut? Fragte Dylan. Sie sagte, ihre Pastorin habe das sehr gut gemacht. Es war genauso, wie sie es sich erhofft hatte. Jamie hielt inne. Ich weiß allerdings nicht, ob sie dadurch wirklich einen Abschluss findet, nicht bei all den offenen Fragen, warum das passiert ist. Sie hoffte nur, dass dieser Zwiespalt Wren nicht weiter umtrieb. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist ein Schritt, meinte Dylan, ein großer Schritt nach vorn. Genau, und jetzt möchte sie weitergehen und mit den Bildern für den Kreuzweg anfangen. Wenn sie das schafft, sagte er, dann musst du unbedingt hinfliegen und sie dir ansehen, und wenn es nur ein einziges ist. Danke. Handybilder waren nicht das gleiche wie Originale. Jamie wollte vor den Bildern stehen und beten. Kann ich mitkommen? Fragte Zoe. Vielleicht, Schätzchen. Wir werden sehen. Vielleicht wäre ein Familienausflug gar keine schlechte Idee. Vielleicht würden Olivia und Joel auch mitkommen. Dylan wäre während der Karwoche in seiner Gemeinde unabkömmlich, aber vielleicht könnten sie in den Pfingstferien alle gemeinsam hinfliegen. Bei der Gelegenheit könnten sie sich ein paar Colleges anschauen. Das wäre ein Anreiz für Olivia, sie zu begleiten, und für Joel müssten sie sich auch noch ein besonderes Erlebnis einfallen lassen. »Da ist ja das Geburtstagskind«, rief Jamie, als Joel in die Küche kam und zum Kühlschrank ging. »Verdirb dir nicht den Appetit, okay? Wir werden früh zu Abend essen.« Bevor Zoe erneut protestieren konnte, weil sie nicht mit durfte, sagte Jamie, »Und du hilfst Olivia bei der Überraschung, nicht?« Zoe nickte feierlich. Olivia hatte versprochen, Zoe den Guss auf den Kuchen machen zu lassen. Jamie warf einen letzten Blick auf Wrens Hahn, bevor sie das Telefon aus der Hand legte. Alles wird gut sein, sagte sie sich, und alle werden gut sein. Und aller Art Dinge wird irgendwie gut sein. Wieder in ihrem Atelier, und umgeben von Sonnenblumen schlug Wren später am Nachmittag in ihrem Kunstbuch eines von Vincents letzten Gemälden auf. Weizenfeld mit Raben, der dick aufgetragene indigo-blaue Himmel über einem reifen goldenen Weizenfeld mit drei auseinanderstrebenden Pfaden in Rot und Grün. Der mittlere Weg schien mit dem Horizont zu verschmelzen. Schwarze Raben unterbrachen die Szene und wirkten auf den ersten Blick unheimlich und bedrohlich. Kamen sie näher oder flogen sie weg? Manche interpretierten dieses Bild als eine Art Abschiedsbrief, der viel deutlicher und transparenter sprach als der verwirrende, halbfertige Brief an Theo, den Vincent bei sich trug, als er sich, wie man annahm, erschossen hatte. Jahre später hatte Johanna, Theos Witwe, offenbart, dass Vincents Selbstmord ihren Mann vollkommen unvorbereitet getroffen habe. Vincent habe relativ ruhig gewirkt und sei mit seiner Arbeit gut vorangekommen. In seinem letzten Brief habe er sogar einige Skizzen neuer Projekte beschrieben und davon gesprochen, wie er sie umsetzen wollte. War dieses Gemälde also tatsächlich ein Ausdruck seiner Verzweiflung, ein Hinweis auf seine Absicht? Wren las noch einmal einen älteren Brief, in dem Vincent das Gemälde erwähnte, einen Brief, den er gut 2 Wochen vor seinem Tod geschrieben hatte. Darin bedankte er sich überschwänglich für den freundlichen Brief der Ermutigung, den er von seiner Schwägerin erhalten hatte. Ihre Worte seien ihm wie ein Evangelium gewesen, schrieb er, und hätten die Betrübnis, die ihn seit dem schwierigen und herausfordernden Besuch bei ihnen quäle, ein wenig gelindert. Jo und Theo hatten finanzielle Sorgen. Theos Anstellung war unsicher und ihrem kleinen Sohn ging es nicht gut. Vincent machte sich Sorgen, dass er ihnen zur Last fallen würde, hatte Angst, dass sie ihn nicht mehr länger finanziell unterstützen konnten. Der Sturm, der sie bedrohe, schrieb Vincent, laste auch schwer auf ihm. Und was sei zu tun? Normalerweise versuche ich, meine gute Laune nicht zu verlieren, schrieb er. Aber auch mein Leben wird an der Wurzel angegriffen, mein Schritt ist schwankend. Und dann beschrieb er die Gemälde, an denen er arbeitete. Es sind große Weizenfelder unter einem aufgewühlten Himmel, die immense Traurigkeit und Einsamkeit zum Ausdruck bringen sollen. Ja, dachte Wren, als sie sich noch einmal in das Bild mit den Raben vertiefte, das war ihm wirklich gelungen. Aber bereits im nächsten Satz stand, »Du wirst sie schon bald sehen, hoffe ich, denn ich werde so rasch wie möglich nach Paris kommen und sie dir zeigen, da ich der Meinung bin, dass diese Bilder dir sagen werden, was ich in Worten nicht ausdrücken kann, was für mich gesund und stärkend an der Natur ist.« »Also, was denn nun? Ein Gemälde von Traurigkeit oder Einsamkeit oder ein Gemälde über das belebende und erneuernde Wesen der Natur?« War das nun ein Gemälde der Verzweiflung oder der Hoffnung? Die Raben, meinten einige, seien ein Hinweis auf Vincents Verzweiflung, aber er hatte häufig Raben in seine Landschaften integriert, im Sommer und Winter und beim Säen und Ernten. In seinen Gemälden waren sie keine düsteren Vorboten drohenden Unheils. Vincent, der häufig Bilder von Aussaat und Ernte malte als Symbole für Leben, Tod und Auferstehung, hatte in anderen Briefen erwähnt, der Tod sei nicht das Ende, das man fürchten müsse, sondern ein Übergang zum Ewigen, in die Gegenwart Gottes. Ja, er war müde, er verlor die Hoffnung, er kämpfte mit den Folgen seiner Krankheit und der Last von Melancholie und Angstgefühlen. Aber was, wenn er sich in all dem auch daran erinnerte, dass er etwas anderes kannte, etwas Tieferes? Und was, wenn das Gemälde genau das ausdrücken sollte? Was, wenn das ein Werk war, das nicht ein tragisches Ende vorhersagte, sondern vielmehr für die widerstandsfähige Hoffnung stand, dass die Reise nicht im Tod endete, sondern im Leben? Der Tod ist nicht das Ende, hatte Hannah gesagt. Der Tod, egal welche Art von Tod, hatte niemals das letzte Wort. Die Auferstehung Jesu hatte das letzte Wort. Das Grab war leer. Christus war auferstanden. Der Tod mit all seinem Schrecken und seiner Angst war besiegt worden, ein für allemal. Der Tod war eingehüllt, überwunden vom Leben. Sie strich mit dem Finger über den roten und grünen Weg von links zur Mitte. Diese Kombination komplementärer Farben war bewusst so gewählt worden und damit sehr bedeutsam, da war sich Wren sicher. Vincent wusste, dass die Verbindung dieser beiden Farben den Blick ins Zentrum führen würde. Er wusste, dass der Betrachter geradewegs in das Bild hineingezogen und dem Pfad durch den goldenen, im Wind schwankenden Weizen in das leuchtende Blau der Unendlichkeit folgen würde. Traurig? Ja, aber auch fröhlich. Immer fröhlich. Vielleicht hatte Vincent sogar hier seine Sehnsucht, sein Zeugnis, seine Vision gemalt. Seine Trostlosigkeit, ja, aber auch seinen Trost und seine Hoffnung. Sie schaute auf ihr Bild mit den wirbelnden Blau- und Violetttönen, auf das freundliche und wachsame Auge, das ungebeten aus ihrem Schmerz und ihrer Angst entstanden war. »Du musst ihm einen Namen geben«, hatte Mara gesagt. Wren trat mit dem Bild ans Fenster, und das ungetrübte Licht der Wintersonne fiel auf die Linien, die dunklen Akzente, die dicken Pinselstriche und die verschiedenen Blautöne. Mara hatte recht. Es hatte etwas seltsam Leuchtendes und Tröstliches an sich. Während sie das Gemälde betrachtete, kamen ihr Worte aus einem von Davids Psalmen in den Sinn. »Für dich ist auch das Dunkel nicht finster.« So würde sie es nennen. Auch das Dunkel. Das war ihr Lied, ihr Gebet. Sogar hier, an dem Ort, den sie nicht ausgewählt hatte, in dem Leben, für das sie sich immer wieder neu entscheiden musste, war sie gekannt, geliebt, gesehen, gehalten. In all der Zerbrochenheit, in allem Gestrandetsein war der eine da, der sie nicht verlassen noch aufgeben würde. Komme, was wolle. Das war ihre Hoffnung, ihr Zeugnis, ihre Vision, ihr Trost. Mit Caseys Inspirationsmütze auf dem Kopf stellte sie eine neue Leinwand auf die Staffelei und nahm ihren Pinsel zur Hand, um zu beten.
Auch wenn das Ende des Romans offen bleibt, so bleiben wir doch nicht ratlos zurück, sondern dürfen erkennen, dass auch mit einer psychischen Erkrankung Hoffnungen und Träume erfüllt werden können. Und so bleibt mir persönlich als Fazit nach den 24 Folgen dieses Romans ein ermutigendes Buch, das ohne einfache Antworten auskommt und eines schenkt: Spuren seines Lichts in der Dunkelheit. Spuren deines Lichts, geschrieben von Sharon Gallo Brown, die wir bei Radio Horeb in einer gekürzten Fassung gesendet haben, ist als Hörbuch und Buch bei Gerd Medien erschienen. Es las Tobias Schuffenhauer.